Wir wollen heute Morgen hören auf ein Wort aus 2. Samuel. 2. Samuel 12 ab Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen und dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Manne zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und hab dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah den Hittiter hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtest und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Lichte der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, dass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete, und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Da traten herzu die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Am siebten Tag aber starb das Kind, und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot wäre, denn sie dachten: Siehe, als das Kind noch am Leben war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot, er könnte ein Unheil anrichten? Aber David sah, dass seine Knechte miteinander flüsterten, merkte er, dass das Kind tot war, und sprach zu seinen Knechten: Ist das Kind tot? Sie sprachen: Ja. Da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Als er wieder heimkam, ließ er sich Speise auftragen und aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm: Was soll das, was du tust? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun es aber gestorben ist, stehst du auf und isst? Und er sprach: Als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte: Wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt, nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Und als David seine Frau Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und schlief bei ihr, und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo. Der Herr liebte ihn. Und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan, der nannte ihn Jedidia um des Herrn willen. Ein langer Text, ein gewichtiger Text. Ja, liebe Geschwister, wir Erwachsenen, wir laden oftmals eine große Last, eine große Bürde auf unsere doch so schwachen Schultern. Und das Verwunderliche daran ist, dass wir dies bisweilen gar nicht merken. Um was geht es? Nun, es geht um die wichtige Frage, wann ein Mensch reden und wann er besser schweigen sollte. Ich denke, dass nur wenige Fragen eine solche Tragweite entfalten können, wie diese doch scheinbar so harmlos daherkommende Frage. Aber am Ende kann es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben oder Tod gehen. Das weniger dramatisch formuliert, kann das falsche Wort zur falschen Zeit einem Gefängnis, Ehrverlust, Verlust des Arbeitsplatzes oder einen Ausschluss aus dem Kreise der Freunde oder Verwandten einbringen. Jetzt passt mal auf, das ist ein Sprachspiel, mal gucken, ob ich es hinkriege. Manch einer würde es auch so formuliert haben, dass selbst das richtige Wort zur falschen Zeit diese Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Und ganz am Ende der Kette steht, das richtige Wort zur richtigen Zeit, welches dennoch für die Ohren der Zuhörer einen Affront darstellt und den Sprecher in höchste Not bringt. Wir denken hier an Martin Luther. Hatten mal das Lutherjahr, ist noch gar nicht so lange her. Martin Luther hier, Martin Luther da. Wunderbar, wir verehren ihn. Der hat den Mächtigen ja die Stirn geboten. Ich stand da in Worms an der Stelle, wo das Ganze stattgefunden hat. Man braucht da heutzutage relativ viel Fantasie, weil die Stadt im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden ist, aber man weiß also ungefähr, wo das stattgefunden hat. Reichstag zu Worms 1521. Luther hat am Ende eine Verteidigungsrede gehalten und in seinem Schlusswort sagt er, ist ein altertümliches Deutsch, ich traue euch das zu, ich habe es jetzt nicht in einfacher Sprache übersetzt, weil denn eure allergnädigste Majestät und fürstlichen Gnaden eine einfache Antwort verlangen. Die wollten nämlich wissen, schwörst du ab oder schwörst du nicht, ja? Deinen Schriften. Weil ihr eine einfache Antwort verlangt, will ich sie ohne Spitzfindigkeiten und unverfänglich erteilen, nämlich so. Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt. Wunderschönes Wort. Ich bin von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Das heißt, Luther ist gefangen, auch eine ganz wunderbare Formulierung, gefangen in Gottes Wort, und er kann sich nicht gegen sein Gewissen, ja, oder beziehungsweise das Gewissen der Heiligen Schrift stellen. Er kann sich nicht gegen Gottes Wort stellen und, auch das ist wichtig, er ist bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und das ist es doch, liebe Geschwister der Erde, was man den Menschen so, oder was wir den Menschen so als Heeresziel vor Augen stellen, das bringen wir ja unseren Kindern bei. Ja, das verkünden wir von unseren Kanzeln. Gott allein die Ehre. Wir beugen unser Kreuz nicht vor den Tyrannen, liebe Geschwister. Wir stehen vor dem Herrn, wir stehen zu dem Herrn, komme, was da wolle. Aber wie verlogen sind diese unsere Worte doch oftmals. Bist du, bin ich wirklich immer bereit, unseren Glauben, unseren Gott, beziehungsweise den Glauben, der Herr Jesus Christus uns offenbart hat, sind wir bereit, für unseren Glauben, für Gott, für den Herrn Jesus Christus einzustehen? Sind wir bereit, uns offen zu ihm zu bekennen? Und jetzt kommt's, auch wenn wir dafür angefeindet werden. Jesus Christus, unser Herr, ist nicht der Einzige, der für seine Standhaftigkeit am Kreuz büßen musste. Er hielt zu seinem Wort. Ja. Denken wir an Stephanus, das ist diese andere berühmte Bibelstelle, die mir da in den Sinn kam. Er war einer von denen, der offen war, der ehrlich war und der mit Sicherheit auch das rechte Wort zur rechten Zeit sprach. Eigentlich ein Vorbild. Und dann Apostelgeschichte 7, ab 54, Vers 54. Er spricht da und dann heißt es, als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Mit anderen Worten, jetzt wurden die langsam richtig wütend. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn zu. Stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes. Wir kennen ihn, der hieß Saulus, der spätere Paulus. Ja, der war da dabei. Und sie steinigten Stephanus. Und jetzt diese berühmte Stelle. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das ist das eine. Aber das andere ist, er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Ein menschlich gesehen hätte man vielleicht erwartet, dass er die Leute verflucht. Aber er bittet noch für sie. Ja, Lukas 23, Vers 34, der Herr Jesus hat das auch gesagt. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kennen den Satz. Ja, so bittet auch dieser Stephanus für diejenigen, die ihn verfluchen und töten. Und das ist, so möchte man sagen, übermenschlich. Das ist durch Gottes Gnade allein zu erklären. Bevor sie den Stephanus jedoch gesteinigt haben, haben wir gerade gelesen, dass die Zuhörer auf das richtige Wort zur richtigen Zeit damit reagierten, dass es heißt, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn, also sie wurden wütend und dann ein paar Verse weiter, sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein. Liebe Gemeinde, das ist das Ergebnis, wenn Menschen standhaft bei Gott verweilen und selbst gegenüber Tod und Teufel treu ihr Hosianna anstimmen. Und jetzt mal ehrlich. Dazu ermuntern wir unsere Kinder, unsere Mitgeschwister, die Menschen in unserem Land. In Deutschland ist das ja oft auch verbunden mit der historischen Schuld während der NS-Zeit, die Passivität der Menschen, die sehen konnten, dass die Juden da, unter anderem die Juden, auch andere Gruppen, aber die Juden da auf einmal aus dem Stadtbild verschwanden, die Wohnungen leergeräumt wurden und man verhielt sich passiv. Und in dem Zusammenhang werden dann Widerstandsbewegungen gelobt, ob nun die Weiße Rose oder vielleicht die Edelweißpiraten in Köln. Wir preisen hier in Wuppertal natürlich auch die bekennende Kirche. Wir preisen die mutigen Kirchenmänner und Frauen und wir stellen sie als leuchtende Vorbilder vor aller Augen und Ohren. Doch wie verlogen, wie inhaltsleer, wie heuchlerisch ist dieses unser Tun doch so oft. Und wie feige ducken wir uns oftmals weg, wenn doch ein mutiges, ich zitiere jetzt mal das Wort, was Luther wohl so nicht gesagt hat, ich stehe hier und kann nicht anders. Ja, wie feige ducken wir uns weg, wo doch solch ein Wort von uns erwartet würde. Das ist die bittere Wahrheit, die doch so viele nicht hören wollen. Liebe Geschwister, der Mut beginnt nicht da, wo ich mit den vielen mitlaufe und von den Herrschenden dann auch noch ein Lob bekomme. Das ist billig, liebe Gemeinde, das ist kein Mut. Im Angesicht der geballten Wucht eines Regimes, welches seine Wertvorstellungen mit aller Macht durchsetzen will, trotzdem noch den biblischen Kurs beizubehalten, das ist wahrer Mut. Und das Schöne ist, diese mutigen Menschen, die allein Gottes Wort, Gottes Ehre und Gottes Ansehen verpflichtet waren, die gab es immer wieder und die wird es auch in Zukunft geben. Ich könnte sagen, so lange, bis dereinst unser Herr Jesus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und solch ein mutiger Mensch, vielleicht übersehen wir das manchmal, solch ein mutiger Mensch wird uns heute in unserem Bibeltext auch vorgestellt, nämlich der Prophet Nathan. Bei so einer Stellenausschreibung, die es so nicht gab, ist das Amt des Propheten ein Job, sage ich mal, ein Amt, was sehr, sehr undankbar ist. Und wir sollten die Männer und Frauen, die dazu von Gott berufen wurden, mit Sicherheit nicht beneiden. Das heißt, dieses Amt des Propheten bringt all die Sorgen, all die Nöte mit sich, die wir uns gerade vor Augen geführt haben. Ein Prophet, das ist ganz wichtig, ist ein Mensch, eine Person, die nicht aus persönlichen Gründen, aus Ehrsucht, aus Bosheit, aus Machtgier spricht und handelt, sondern ein Mensch, der im Auftrage des ewigen Gottes unterwegs ist und sozusagen nur ihm ganz allein Rechenschaft ablegen muss. Es ist kein Mensch, wenn man das so sagen darf, der vielen, die das sagen und vertreten, was die Herrschenden hören wollen, sondern er oder sie ist ein Mensch, der Gottes Sicht der Dinge, Gottes Meinung, Gottes Kritik äußert und verkündet. Und all der, ich betone es noch einmal, all dieser oftmals heuchlerischen Aufrufe, die Wahrheit zu verteidigen, offen zu bekennen, ist diese Wahrheit, die Wahrheit Gottes, eine Wahrheit, die Herrschenden natürlich nicht meinen, wenn sie ihre Untertanen zur Standhaftigkeit und zum mutigen Bekennen aufrufen. Und von daher ist dieses mutige Bekennen, dieses offene Sprechen immer auch mit ganz, ganz großen Risiken verbunden. Und jeder von uns sollte von daher auch genau überlegen, ob wir etwas sagen und vor allem auch, warum wir das tun. Fragen wir uns daher zunächst einmal, dient es unserer Ehre, unserem Wohlbefinden, unserem Gerechtigkeitssinn oder dient es Gott? Das sollte die erste Frage sein. Unser Prophet Nathan konnte diese Frage leicht beantworten, da es der Herr war, der ihn zu König David gesandt hatte. Dieser große und der mächtige König David, der von den Juden bis heute hoch verehrt war, verehrt wird, der jedoch ein großer Sünder vor dem Herrn war. Diese Botschaft, dass er ein Sünder ist, galt es nun zu vermitteln, und wir dürfen annehmen, dass der Prophet Nathan seinen Gang zum König daher mit einigen Bauchschmerzen angetreten haben dürfte. Wir als Leser der Bibel wissen natürlich, wie die Sache ausgeht. Für Nathan war das ja, denke ich, am Anfang nicht klar, was da jetzt im Einzelnen passieren würde. Ja, und vielleicht hat Nathan an der Stelle auch mit dem Schlimmsten gerechnet. Denn das Interessante ist, liebe Geschwister, dieses Rückgrat zeigen, mutig sein, Farbe bekennen, das sind alles erstrebenswerte Ziele, solange man nicht selbst davon betroffen ist. Und ich kenne persönlich Menschen, die zum mutigen Kampf immer animieren, die dann selbst sich auf Feige in der zweiten oder dritten Reihe stehen. Die würden das selber nie machen, aber zu anderen sagen sie, da müssen wir jetzt mal mutig sein. Selber wollen sie nicht in die Schusslinie geraten. Der Prophet Nathan, nicht so wie Jona, der erstmal sich plakativ gesprochen vom Acker macht, vor Gott abhaut, geht Nathan jetzt zum König David. Einem König, das lehrt die Geschichte, konnte man viel sagen, aber mit der schmerzhaften Wahrheit, da sollte man dann doch etwas vorsichtig sein. Natürlich, auch wir kennen Matthäus 5,37 die Worte eure Rede, aber sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Aber die Bibel lehrt auch, dass wir durchaus unseren Verstand einsetzen dürfen. Die Bibel verbietet das nirgends. Und man kann Wahrheiten immer so oder so formulieren. Und ich denke, das ist eine Frage, die wir uns auch immer stellen müssen, wenn wir Mitmenschen etwas mitteilen wollen. Wie sagt man auf Deutsch so schön, wie sage ich es meinem Kinde? Und der Prophet Nathan, der wählt einen wunderbaren Weg. Schlau gemacht? Ja, also die völlig, also eine andere Variante wäre natürlich völlig daneben gewesen, sozusagen mit der Tür ins Haus fallen, reinkommen und sagen, David, du bist ein Mörder und ein Sünder. Das macht er nicht. Er erzählt zunächst einmal eine ganz rührselige Geschichte. Im Mittelpunkt steht, ich mag immer Geschichten, wo Tiere drin vorkommen, auf jeden Fall steht hier im Mittelpunkt dieses kleine Schäfchen. Und dieses kleine Schäfchen, das gehört einem armen Mann, und eigentlich ist es schon gar kein kleines, fluffiges Schäfchen mehr, sondern, so skurril das klingen mag, es ist ja eigentlich eher wie ein Familienmitglied. Es wird so behandelt, wie heißt es hier so schön, und er nährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Liebe Geschwister, das ist schon mehr als ein Schäfchen. So, und jetzt kommt, sehr schön gemacht in der Geschichte, würden manche heute zustimmen und würden sagen, ja, ich habe es immer gewusst. Jetzt kommt der finstere Reiche, der tritt auf den Plan, und über diesen finsteren reichen Mann sozusagen heißt es dann, als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, der wird da viele gehabt haben, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Und nun, das war sozusagen die kleine Falle, die der Prophet Nathan aufgestellt hat. Und sie schnappt zu, er hat das super gemacht. Es geschieht genau das, was der Prophet Nathan sich wahrscheinlich auch erhofft hat. König David erkennt sofort die Ungerechtigkeit des reichen Mannes und er fordert seine Bestrafung. Er gerät richtig in Ballung, dieser König. Er wird zornig, da gerät David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Liebe Geschwister, ich glaube, ohne jemanden oder einem von euch zu nahe treten zu wollen, so sind wir doch, oder? Bei allen anderen erkennen wir die Sünde sofort. Aber unsere eigene Boshaftigkeit, unsere eigene Niedertracht, unsere Sündhaftigkeit, die erkennen wir natürlich nicht. Und so wie es bei uns Einzelnen der Fall ist, so passiert das auch in einem größeren Rahmen. Unsere Gemeinde, die geht natürlich den richtigen Weg. Die anderen Gemeinden, naja, nicht so ganz. Oder wir haben jetzt so ein Superwahljahr. Unsere Partei, die hat natürlich die richtige Lösung parat und ist sozusagen das letzte Bollwerk der Demokratie. Die anderen natürlich sind das nur eingeschränkt oder überhaupt nicht. Noch eins drüber, unser Land, das hat natürlich die Probleme der Welt richtig erkannt. Und wir versuchen es zu lösen, aber die anderen Länder sind alle auf dem Holzweg. Und die Kette ließe sich natürlich jetzt beliebig fortführen. Und von daher, der König David ist ein Beispiel, ein typisches Beispiel für dich und auch für mich. Ja, man würde sagen, diesem hartherzigen Reichen, dem sollte man mal auf seine fetten Finger hauen. Aber, liebe Gemeinde, unsere Finger, die sind oftmals so schmutzig, dass wir uns in Grund und Boden schämen müssten. Und nun endlich, so könnte man plakativ sagen, lässt der Prophet die Katze aus dem Sack. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr. Ja, liebe Geschwister, das ist, denke ich, die Realität, wenn Gottes Licht in unser Leben, in unser Herz scheint. Du bist der Mann. Du bist die Frau, du bist das Kind, die solch ein großer Sünder vor Gott ist. Und vielleicht im übertragenen Sinne dreht man sich um und man fragt, ich? Tja, und dann, wir kennen das, dann kommen die, kennt ihr das deutsche Wort mit 4 Buchstaben? Aber, ich bin doch aber, die anderen aber. Und dann steht nur noch Gottes Wort ganz allein im Raum. Du bist der Mann oder du bist die Frau. Kein Aber mehr. Da ist kein wohliges Gefühl mehr, ja? Vielleicht kennt ihr dieses wohlige Gefühl. Man gehört zu den Guten und bekämpft die Bösen. Plötzlich steht man nackt und bloß vor Gott, der all unsere Werke kennt und die Stimme spricht. Du bist es, den ich meine. Du bist der Sünder. Deine Werke schreien zum Himmel und verunehren mich. Tja, und dann? Was tun? Was kann man tun? Weglaufen, wie Judas es tat? Oder vielleicht den Überbringer der Botschaft töten? Das ist das, was Menschen oftmals versuchen. Sie hängen dem irrigen Glauben an, dass wenn der Überbringer der Wahrheit im Gefängnis ist oder da gar tot sei, die Wahrheit mit ihm aus dieser Welt verschwunden wäre. Was ein Trugschluss, insbesondere bei Gott. Das heißt, man kann zwar jeden einzelnen Propheten wegen mir totschlagen, aber Gottes Wahrheit bleibt unsterblich. Und die Wahrheit im Hinblick auf David lautete, dass dieser ein Ehebrecher und Mörder war. Er hatte mit der Frau eines anderen geschlafen, er hatte sie geschwängert und versucht da anschließend die Sünde zu vertuschen, indem er ihren Mann Uriah an die vorderste Front beorderte, sodass er getötet werden würde. Ja, und Davids Plan ging auch auf. Doch seine Sünde blieb Gott natürlich nicht verborgen. Und so wurde der Prophet Nathan zum König geschickt, um diesen das Urteil Gottes zu verkünden. Ja, und jetzt ist interessant. Ich hatte ja gerade gesagt, dass David bis heute auch verehrt wird. Ich denke, es hat mit solchen Dingen natürlich auch zu tun. Was geschieht nämlich? Streitet David alles ab? Schiebt er es auf die Frau, die da nackt auf dem Flachdach gebadet hat? Nein, nichts von alledem. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Punkt. Welch ein Wort, liebe Gemeinde. kurz und bündig, ohne Umschweife, ein klares: Ja, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und das, denke ich, sollten wir uns als Beispiel nehmen. Das sollte uns als Beispiel dafür dienen, wie wir als Sünder vor Gott treten sollten. Natürlich ist damit nicht gemeint, die Nachbarsfrau zu schwängern und den Mann umzubringen. Das ist natürlich diese, wir sollen jetzt nicht die großen Sünden begehen, dass sozusagen Gottes Gnade dann noch größer wird. Das haben wir im Neuen Testament, die Diskussion. Darum geht es natürlich nicht. Aber uns sollte bewusst sein, wir begehen immer wieder Sünden vor Gott, gegen Gott, wir verunehren ihn. Und wenn Gott uns unser Herz für diese Übertretungen öffnet, sei es durch die Bibel, sei es durch eine Predigt, oder das sollten wir auch nicht vergessen, Gott setzt uns ja auch dafür ein, uns Menschen. Es kommt einer zu einem, ein Bruder, eine Schwester, und weist einen auf etwas hin. Ja, Gottes Wege sind vielfältig. Wenn irgendetwas in dieser Hinsicht passiert, das Licht Gottes scheint in unsere Herzen, ja, dann sollten wir unsere Sünden auch offen und ehrlich vor Gott bekennen. Und mal so am Rande erwähnt, ich erwähne es gerne immer wieder, weil manche Dinge immer wieder erwähnt werden müssen. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auch mit Gottes Wort in Kontakt kommen. Es gibt Menschen, die nennen sich Christen, haben jedoch keine Gemeinde und auch kein Verlangen danach, eine zu finden. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten. Die Person sagte mir, wir gehen nicht mehr in die Gemeinde. Wenn ich euch frage, ihr kommt wahrscheinlich selber drauf, was der Auslöser hätte sein können. Da war Corona, ihr könnt euch noch daran erinnern. So, und damals fingen diese Personen an, mal nicht in die Gemeinde zu gehen, weil die Gemeinde zu war oder wie auch immer. Ja, und dann schlief man sonntags ein bisschen länger und dann hat sich das irgendwie so eingebürgert, dann nicht mehr in die Gemeinde zu gehen. Wenn man also von sich sagt, ich bin Christ, aber keine Gemeinde hat und auch gar nicht eine Gemeinde sucht, kein Verlangen danach hat, dann stell dir die ehrliche Frage, ob das der wahre und richtige Weg sein kann. Wir alle, und keiner von euch ist übrigens König David, ja, der Mann ist König, von Gott da eingesetzt. Selbst König David braucht jemanden, der ihm sozusagen ab und an auf die Finger klopft, ja, und ihm sagt, so nicht, König David. Das heißt, wenn selbst König David so einer ist, dann dürfen wir annehmen, dass wir es erst recht sind. Wir brauchen immer wieder Ermahnung und Ermutigung. Auch das ist wichtig. Es gibt Christen, die sind völlig verzweifelt und brauchen eine Ermutigung. Auch das gibt es in Gemeinden. Ich hoffe, das gibt es. Ich hoffe nicht, dass wir eine Gemeinde sind, die nur dann Dinge sieht, wenn sie schlecht laufen. Ja, manchmal ist auch eine Ermutigung gut. Ja. So, und all das finden wir in einer Gemeinde. Und jetzt gibt es noch etwas, das ist ganz spannend. Wir werden nie die perfekte Ehefrau finden, auch nicht den perfekten Ehemann. Und genauso wenig finden wir eine perfekte Gemeinde. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir ewig auf der Suche sind, ja, und von Gemeinde zu Gemeinde ziehen sozusagen, bis wir endlich die perfekte Gemeinde gefunden haben, die unseren Wünschen und Erwartungen entspricht. Das wird nichts. Die gibt's nämlich nicht. Das heißt, wir müssen schauen, wenn wir in eine Gemeinde gehen, wird dort Gottes Wort verkündet? Verstoßen bestimmte Dinge oder das, was gepredigt wird, ganz klar gegen Gottes Wort? Dann ist das ein Ausschlusskriterium. Aber wird Gottes Wort offen verkündigt? Gibt es nichts, wo man sagt, das widerspricht Gottes Wort? Ja, dann spricht auch nichts dagegen, in eine solche Gemeinde zu gehen. So. Und König David nun erlebt, und das ist das Spannende und das Ermutigende und Er erlebt nämlich das, was wir Christen nach dem Kreuzestod und der Auferstehung Jesu von den Toten alle tagtäglich erleben dürfen. Wie steht es geschrieben in 1. Johannes 1, Vers 8? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ja, liebe Geschwister, das ist das gelebte Evangelium. Das Licht Gottes, das überführt uns unserer Sünden und wir bekennen vor Gott, ja Herr, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder vor dir. Das heißt, lügen wir uns nicht in die eigene Tasche. Streiten wir nicht gegen das Urteil Gottes, schieben wir es nicht auf die äußeren Umstände. Und da gibt es viele. Die Frau, die du mir gegeben hast, das war, was Adam sagte. Ich finde diesen Satz immer wieder bemerkenswert. Hättest du mir nicht so ein unvollkommenes Wesen da an die Hand gegeben, ja, dann wäre das gar nicht dazu gekommen, sozusagen. Die Frau. Und die Frau sagt, naja, die Schlange war's. Nein, nein, liebe Geschwister, wir, du, ich, jeder Einzelne, wir haben gesündigt und wir müssen Buße tun vor Gott. Und so ist es auch bei David und Gottes Verheißung aus 1. Johannes 1 gilt auch für ihn. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Folgerichtig heißt es deshalb auch, Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du, die Betonung liegt auf du, wirst nicht sterben. Aber, ich habe mich letztens mit einer Schwester über den Begriff Gott fürchten unterhalten. Gott fürchten kann man, denke ich, auch missverstehen. Man kann Gott als einen Despoten sehen, wie so ein Diktator, der unberechenbar ist, der brutal ist, der gnadenlos ist. Jemand, den man fürchtet, weil man nie genau weiß, was passiert nun. So ist Gott nicht. Aber Gott ist ein mächtiger Gott, der klare Regeln auch aufgestellt hat. Und das, wie in unserer Bibelstelle, unsere Sünden Konsequenzen haben können und Konsequenzen haben werden. Ja. Und die Konsequenzen hier bei der Sünde, hier in dem Fall ist nicht nur, dass Uriah nachher tot war, sondern auch noch andere Konsequenzen. Wie in Römer 6 geschrieben steht, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so muss auch diese Sünde Davids, ob wir das nun verstehen oder nicht, oder für diese Sünde Davids muss nun dieses Kind sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Der Prophet macht hier deutlich, es ging nicht um David. Es ging nicht darum, dass er als König etwas getan hat, wo man sagt, wie kannst du das als König tun, sondern die Feinde des Herrn lästern über Gott. Und dieser kleine Junge, der kann ja nichts dafür, der stirbt. Ich glaube, dass die Bibel hier eines deutlich macht. Sünde ist etwas Furchtbares. Vor dem Herrn, für den Herrn. Und wir dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen. So wie in diesem Karnevalslied, wir sind doch alle kleine Sünderlein. Das ist nicht biblisch. Eine Sünde ist etwas Furchtbares und ist etwas, was Gott sehr, sehr, sehr ernst nimmt. Und wenn wir es nicht so ernst nehmen, sollten wir uns zumindest zu Herzen nehmen, dass Gott es so ernst nimmt. Und diese Bibelstelle spricht dafür. Also wenn es für Gott so ernst ist, sollten wir uns auch dafür fürchten. Und so kann es auch, und vielleicht ist es auch in deinem Leben, in meinem Leben so, dass wir bisweilen schwer an den Folgen begangener Sünden zu tragen haben. Vielleicht sogar ein Leben lang. Es gibt nur eine Sache, die da noch furchtbarer wäre, und das ist, wenn unsere Sünden uns den Eingang ins Himmelreich versperren würden und uns auf ewig von Gott trennen würden. Aber das ist, dem Herrn Jesus sei Dank, nicht so. Und so gilt das Wort des Propheten Nathan auch uns heute Morgen. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Und das, liebe Geschwister, ist die frohe Botschaft vom Kreuz, die wir aller Welt verkünden sollen. Diese Botschaft, die gilt dir, sie gilt mir, sie gilt uns bis in alle Ewigkeit. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden vor Gott, ergänze ich mal, bekennen, so ist er, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du immer wieder auch dein Licht, obwohl wir ehrlich, wenn wir ehrlich mit uns sind, das oftmals gar nicht wollen, aber dass du dein helles Licht in unsere Herzen lenkst und sendest und uns da die dunklen Ecken reinscheinst und wir erkennen, wer wir wirklich sind. Hab Dank dafür, Herr. Wir machen es nicht freiwillig. Ja. Aber was wichtiger ist noch, nicht nur, dass du die Gnade hast, da reinzuleuchten, sondern dass du ein Gott bist, der uns unsere Sünden vergibt, nachdem wir sie erkannt haben, nachdem wir zu dir kommen und sagen, Herr, wir haben gesündigt, vergibst du uns unsere Schuld. Du hast deinen Sohn am Kreuz dafür sterben lassen, ja. Und er ist wieder auferstanden von dem Toten. Dafür wollen wir dir heute Morgen Dank sagen. Auch jetzt gleich im Abendmahl. Wir wollen dich loben, preisen und dir alles anbefehlen und alle Ehre geben. In Jesu Namen. Amen.